Ziel der Freien Demokraten ist der Politikwechsel. Und deswegen war es richtig, dass die Freien Demokraten auch ihr eigenes Programm in den Mittelpunkt des letzten Jahres gestellt haben. Und es ist richtig, dass wir das auch in diesem Jahr tun. Wir hätten hier auf dieser Dreikönigskundgebung Sie mit einer veritablen Ministermannschaft begrüßen können, wenn wir bereit gewesen wären, das Ziel des Politikwechsels aufzugeben und Herrn Schröder und Herrn Fischer mit Rot-Grün die Stimmen zur Verfügung zu stellen. Wir waren es nicht und die Umfaller in Deutschland, Sie sind bei den Sozialdemokraten, bei den Christdemokraten, aber nicht bei einer Linie haltenden, treuen und ordentlich ausgerichteten Freien Demokratischen Partei. Dass ich aus den Reihen der Großen Koalition höre, als Vorsitzender der Freien Demokratischen Partei, ich möge doch bitte der Regierung erst einmal 100 Tage geben, bevor ich mich kritisch mit ihr auseinandersetze. Das ist insoweit putzig, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil ich jeden Tag, wenn ich Zeitung lese, eine Auseinandersetzung innerhalb des Bundeskabinetts nachvollziehen darf. Da streitet sich Frau Schmidt mit ihren sozialdemokratischen Kollegen aus Bayern, Seehofer. Es gibt ja rote und schwarze Sozialdemokraten, das muss man festhalten. Gesundheitspolitik. Herr Bloß und Herr Gabriel streiten sich in der Energiepolitik. Frau von der Leyen streitet sich mit Herrn Steinbrück in der Familienpolitik. Frau Merkel und Herr Müntefering setzen sich auseinander beim Thema Promilohn. Ja, das geht nicht. Wenn die Regierung sich selbst schon gegenseitig bekämpft, dann werden wir doch als Freie Demokraten noch unsere konstruktiven, begleitenden Kritikpunkte demütig der Öffentlichkeit vortragen dürfen. Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin. Das war die erste Neujahrsansprache einer Bundeskanzlerin einer sozialdemokratischen Regierung. Und auch gestern. Da hört man ja alle, ich bin gestern Abend noch gefragt worden, ja, was sagen Sie denn zu der Neujahrsansprache? Hat sie nicht eine gute Figur gemacht? Ja, wo sind wir? Wenn das der Maßstab von Politik wird, wenn das der Maßstab einer neuen Regierung ist. Es geht nicht darum, ob Frau Merkel eine gute Figur macht. Es geht darum, dass ihre Regierung eine schlechte Politik plant. Und da stehen wir dagegen, meine Damen und Herren. Das ist ja eine große Koalition, das ist ja eine Notgemeinschaft von Wahlverlierern. Auch das wollen wir an dieser Stelle mal festhalten. Da ist die Aufgabe der Opposition doppelt und dreifach wichtig. Es ist Kurt Schumacher gewesen, der gleich am Anfang in der ersten Periode des Deutschen Bundestages gesagt hat, Opposition ist die Begrenzung der Totalherrschaft, ist die Begrenzung von zu viel Regierungsmacht. Wenn das in Zeiten von damals Mehrheitsverhältnissen galt, mit einer Stimme mehr für Konrad Adenauer, dann gilt das erst recht heute. Und deswegen sage ich hier auf dieser Dreikönigsveranstaltung für die Freien Demokraten, wir Freien Demokraten, wir kämpfen weiter für den Politikwechsel. Er ist aus unserer Sicht nicht aufgehoben, er wird vertagt. Was wir jetzt hier haben, ist eine Übergangsregierung. Und es ist nicht nur eine Frage von David gegen Goliath. Es ist auch eine Frage von einer gegen alle. Wir sind jetzt die einzige bürgerliche Alternative gegen lauter andere Parteien, die auf den wohlwollenden Staat setzen und nicht begreifen, dass sie so auf einen teuren Versager bauen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Er ist das Ideal der Mehrheit der Union, der SPD, der Grünen und erst recht der Linkspartei. Alle anderen Parteien im Deutschen Bundestag, sie vertrauen zuerst dem Staat und erst dann dem Bürger. Nur die Freien Demokraten, wir vertrauen zuerst dem Bürger und erst dann dem Staat. Und das ist ein wesentlicher Unterschied, den wir in allen Bereichen erleben. Wenn die deutsche Bundeskanzlerin ihre Regierungserklärung sagt, mehr Freiheit wagen, dann ist das von der Überschrift her richtig. Aber die Mehrwertsteuererhöhung, die Erhöhung der Gesundheitskostenbeiträge, die Erhöhung der Rentenbeiträge, die Erhöhung der Regulierung, das alles, meine sehr geehrten Damen und Herren, schafft nicht mehr Freiheit. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer gibt vielleicht Politikern mehr Freiheit, ihre Umverteilungsfantasien auszuleben. Aber das ist nicht die Freiheit, die wir meinen. Wir meinen die Bürgerfreiheit, die gesellschaftliche Freiheit. Wir wollen, dass nicht jedem neuen Problem in Deutschland erstmal ein Paragraph, eine Subvention oder eine staatliche Antwort hinterhergeworfen wird. Wir sind der Überzeugung, was der Staat nicht regeln muss, das soll er auch nicht regeln dürfen. Für uns ist eben der schlanke Staat der starke Staat. Nur Dummköpfe halten den schlanken Staat für einen schwachen Staat, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir werden oft gefragt, wir Freidemokraten, mit wem wollt ihr denn jetzt zusammenarbeiten? Mit wem wollt ihr zusammen den Politikwechsel organisieren? Eines vorab. Wenn die Bindungskraft der beiden größeren Volksparteien nachlässt, dann ist es unsere Aufgabe, ja geradezu unsere staatspolitische Aufgabe, dass wir das, indem wir wachsen und uns verbreitern, auffangen, damit es auch in Zukunft noch stabile Zweierkoalitionen geben kann, die entsprechend auch eine gute, verlässliche Politik in Deutschland machen können. In ganz Europa haben wir erlebt, in den letzten 15 Jahren, dass die Bindungswirkung ja in der Regel dort auch größeren Volksparteien nachgelassen hat. Und zwei Wege sind unterschiedlich gegangen. Die einen europäischen Länder haben eine diffuse, zersplitterte Parteienlandschaft und dort 3, 4 und 5 Parteien, Koalitionen, die dann sogar Regierungen bilden müssen. Die anderen sind den Weg gegangen, dass die Liberalen dort zu einer wirklichen neuen, größeren Kraft geworden sind. Und das ist genau das, was unsere echte Chance in dieser Zeit ist. Es gibt eine Fülle von Bürgerinnen und Bürgern, die will nicht zurück zu Rot-Grün, aber sie will auch nicht die Fortsetzung einer Umverteilungspolitik durch Rot-Schwarz oder Schwarz-Rot. Und die Große Koalition ist in einem einzigen Punkt bisher groß, beim Thema Steuererhöhungen, aber nicht beim Thema Freiheit zur Verantwortung. Da sind wir die einzige Alternative. Genauso wie die Konservativen. Sie wollen Freiheit gewähren. Sie wollen das Glück der Menschen staatlich zuteilen. Wir Liberale setzen auf die Kraft der Freiheit und für uns heißt das die Kraft der Bürger. Diese liberale Geisteshaltung, sie ist in allen Bevölkerungsschichten zu Hause und das hat auch das grandiose Bundestagswahlergebnis gezeigt. Sie ist nicht das Privileg einer bestimmten Gesellschaftsklasse. Unser Streben nach mehr Freiheit für mehr Menschen dient nicht einigen wenigen, die es schon geschafft haben. Unser Streben nach Freiheit dient dem Glück und den Chancen aller Menschen in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es ein Irrtum zu glauben, dass das Thema soziale Verantwortung bei einer Partei, die etwas von Wirtschaft verstehe, kaum gut aufgehoben sein könnte. Das glatte Gegenteil ist richtig. Wir haben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland eine Politik der besten sozialen Absichten erlebt. Das Ergebnis ist, Es waren noch nie so viele Kinder und Jugendliche in Armut in Deutschland wie in diesen letzten Jahrzehnten. Und deswegen ist es an der Zeit, und das ruft sich auch der Bürgergesellschaft in diesem Hause zu, es ist an der Zeit, dass Deutschland die Politik der besten sozialen Absichten beendet und sich einer Politik der besten sozialen Ergebnisse zuwendet. Das ist die einzige Herausforderung. Menschen sind heute mehr in Armut als 98. 600.000 Jugendliche sind arbeitslos. Nochmal 400.000 sind in Beschäftigungsmaßnahmen. Haben wir denn alle nicht die Bilder im Kopf von Frankreich? Ich weiß, so wie jeder hier andere auch, dass das verschiedene Ursachen hat. Und dass da auch eine kriminelle Energie zum Teil mitgespielt hat. Und auch Randale und vieles, vieles mehr. Aber wir wissen alle gemeinsam auch, dass es in Wahrheit eine Schicksalsfrage unseres Landes ist, unsere junge Generation, die Menschen insgesamt in Arbeit und Brot zurückzuführen. Wir legen lauter Programme gegen politischen Extremismus auf. Und Bund und Länder geben sehr viel Geld dafür aus. Und ich will gar nicht bestreiten, dass das auch notwendig ist. Aber ich sage Ihnen, was noch mehr und noch besser gegen politischen Extremismus hilft: jungen Menschen eine Perspektive zu geben, dafür zu sorgen, dass sie von der Straße wegkommen, dass sie eine Chance haben. Viel zu oft wird nur das kleine Glück der Menschen gespottet. Das kleine Glück der Menschen, das ist in Wahrheit immer das große Glück der Menschheit gewesen. Wenn Menschen das Gefühl haben, ja, in meinem Land, da kann ich stolz sein, in meinem Land habe ich eine Zukunft. In meinem Land werde ich nicht mit 50, Mitte 50 aussortiert. In meinem Land habe ich nicht mit 17, 18 keine Chance. In meinem Land stehe ich nicht in überfüllten Hörsälen und kriege nicht mehr mit, was vorne gesagt wird. In meinem Land bekomme ich die beste Ausbildung. Wenn das alles stimmt, dann stimmt auch das soziale Gewicht in unserer Gesellschaft. Und deswegen sind wir die einzige Partei in Deutschland, die einen echten Zusammenhang zwischen der sozialen Gerechtigkeit eines Landes, aber auch der Leistungsgerechtigkeit eines Landes kennt und achtet. Wenn wir die Leistungsgerechtigkeit eines Landes missachten, also dass Leistung nicht lohnt und dass derjenige, der sich anstrengt, auch etwas davon hat, dann riskieren wir die soziale Gerechtigkeit in unserem Lande. Und deswegen sind wirtschaftliche Vernunft und soziale Sensibilität sind zwei Seiten derselben Medaille. Liberaler ist sozialer. Die politische Linke und mittlerweile ja auch die Christdemokraten übersetzen Eigenverantwortung mit Egoismus. Für uns ist Eigenverantwortung die Voraussetzung für eine soziale Gesellschaft. Es gibt eine Pflicht des gesunden Menschen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, damit der Staat eben in der Lage ist, besser auch den wirklich Bedürftigen helfen zu können. Mittlerweile sind wir in einem Lande, wo 2/3 des Arbeitseinkommens eines Facharbeiters an den Staat abgeführt werden, entweder durch Abgaben oder durch direkte und indirekte Steuern. Das ist eine entmündigte Gesellschaft. Und wer älter ist, holt sein Geld zu 85% aus der staatlichen Umverteilungsmaschine und zu 15% selbst. Das ist es doch nicht, worüber wir reden. Worüber streitet eigentlich dieses Land? Wenn wir allen Ernstes hören, der Neoliberalismus, gemeint ist ja in Wahrheit der Liberalismus, denn die, die vom Neoliberalismus reden, meinen uns und nicht den Neoliberalismus, den sie offensichtlich geschichtlich nie gelesen haben. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, es heißt, der Liberalismus mit mehr Freiheit und weniger Staat, der sei ja gescheitert. Ich kann das nicht erkennen. Wer Deutschland mit 50% Staatsquote für ein liberales, marktwirtschaftliches Land hält, der hält auch Russland für eine lupenreine Demokratie. Sind wir die Alternative? zwei, drei oder vier Jahre hält, wer weiß das. Interessant ist schon, dass sich beide ja schon auf die Zeit danach vorbereiten. Das haben die mit uns gemeinsam. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, diese große Koalition, sie erhebt jetzt Strippenschritte zur Methode. Das ist eine spannende Bemerkung. Das haben Sie alle vor Ort. Kanzlerin und Ihr neuer Teamfreund Franz Müntefering. Da will man ja nicht dazwischenstehen. Stellen Sie sich dahin, meine sehr geehrten Damen und Herren, und sagen, die Trippelschritte, Schritt für Schritt, das sei jetzt das, was Deutschland bräuchte. Wie man in Zeiten einer rasanten Globalisierung, in Zeiten mit rasantem Wirtschaftswachstum in unseren konkurrierenden Volkswirtschaften, in unseren Nachbarländern, das Prinzip Trippelschritte und Kriechgang noch ethisch-moralisch erhöhen kann. Ich glaube, das gelingt wirklich nur in Deutschland. Und meine Damen und Herren, als ob die Welt auf deutsche Trippelschritte warten müsste. China mit 8-10% Wirtschaftswachstum, übrigens alle anderen Europäer, mit doppelt dreimal, zum Teil zehnmal so viel Wirtschaftswachstum wie wir hier in Deutschland. Als ob die alle darauf warten würden, dass irgendwie Frau Merkel und Herr Müntefering sich unterhaken und bei den Trippelschritten nicht ins Stolpern kommen. Als ob das der Fall wäre. Die Welt wartet nicht auf Deutschland. Deutschland muss selber schneller und dynamischer werden. Und deswegen wollen wir den Neuanfang als einen großen Wurf. Und es ist falsch zu glauben, dass dieser Neuanfang nicht gewählt worden ist. Nicht gewählt wurde bei der letzten Bundestagswahl die Unsicherheit bei der Steuerpolitik der Union. Kirchhoff rein, aber aus seinem Programm gleich wieder raus. Nicht gewählt wurde eine Mehrwertsteuererhöhung, die in Wahrheit nichts anderes ist als die Fortsetzung des Abkassierens von Rot-Grün. Und nicht gewählt wurde dieses diebenhafte, ich weiß nicht, was ich will, was man sonst von Familie Kallas kannte, bei einem Herrn aus Bayern, einem echten Schwermatrosen der deutschen Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Schauen am Fernsehen, sagen, bitte prüfen Sie nicht mehr als nur die Ergebnisse der Regierungen, an denen wir Liberale beteiligt sind. Und stellen Sie das in einen Vergleich mit anderen. Dann werden Sie feststellen, dass Baden-Württemberg, und zwar erst seitdem die Liberalen an der Regierung sind, Spitze in Deutschland ist. Dann werden Sie feststellen, dass beispielsweise in Sachsen-Anhalt, und das soll auch ausdrücklich hier erwähnt werden, jüngst in dieser Woche von der Initiative Neue Marktwirtschaft als Investitionsstandort dieses Bundesland von Platz 12 auf Platz 4 vorgerückt ist. Und zwar, weil wir dort regieren. Und dann werden Sie feststellen, dass Rheinland-Pfalz es nicht nur bei der Mittelstands- und Wirtschaftspolitik gut macht, was wir Hans-Arthur Baukage und wir, lieber Rainer, in den jahrelangen Regierungsverantwortungsjahren zu verdanken haben, sondern ausdrücklich auch Themen und Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, dass es keinen Beitrag für das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung gibt, weil man hier begreift, dass auch ein Zusammenhang zwischen guter Bildung und auch vorschulischer Erziehung und dem wirtschaftlichen Erfolg einer Gesellschaft gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das sind alles Erfolge. Und damit können wir uns in der Tat auch schmücken. Die FDP, sie ist so stark wie bei der deutschen Einheit. Und ich werbe hier ausdrücklich dafür. Bitte sorgen Sie bei der Landtagswahl dafür, ausdrücklich auch für Uli Goll und Ernst Wissler, dass wir hier in Baden-Württemberg unseren Regierungsauftrag verlängern können. Berliner Verhältnisse sollten sich für Stuttgart ersparen. Und ich sage auch warum. Weil es nämlich sehr schnell ist, dass ein Land, was an der Spitze steht, nach unten durchgereicht wird. Politik kann mehr. Nicht alles, wie die politische Linke meint, aber sie kann mehr. Politik schafft keine Arbeitsplätze. Aber Politik sorgt dafür, dass Rahmenbedingungen herrschen, in denen Arbeitsplätze geschaffen werden können. Das ist der feine Unterschied. Nicht nur mit 61 Abgeordneten im Deutschen Bundestag, die drittstärkste Kraft, sondern wir sind ja auch im Bundesrat, wichtig zu erwähnen, von unserem Einfluss her, von der Anzahl der Stimmen, die wir im Bundesrat der zweiten Kammer beeinflussen, übrigens genauso stark wie der Juniorpartner dieser Regierung, SPD. Was ja so im Leben alles als große Koalition durchgehen darf. Schon erstaunlich. Also in Brandenburg haben wir ja dem Namen nach eine große Koalition. Da hast du ja die CDU keine 20%. In Sachsen haben wir dem Vernehmen nach eine große Koalition. Da hat die SPD 9%. In Sachsen-Anhalt haben wir über 13%. Dann sind wir ja eine riesengroße Koalition. Hier Selbstbewusstsein an dieser Stelle. Ich werbe dafür, all bei den Bürgerinnen und Bürgern, die eine bürgerliche Alternative zur großen Koalition suchen. Machen Sie die Freien Demokraten bei den Wahlen stärker, weil wir dann auch höchsten Unfug im Bundesrat verhindern können. Wenn es uns gelingen würde, auch nur noch ein einziges Bundesland aus der Reihe derer, die gegen, die für die Mehrwertsteuererhöhung sind, bisher herauszubrechen. Wenn es uns gelingen würde, außer den F-Ländern, noch ein einziges Bundesland davon zu überzeugen, dass die Mehrwertsteuererhöhung ein Irrtum ist. Sei es Mecklenburg-Vorpommern, sei es in Berlin. Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, scheitert diese Mehrwertsteuererhöhung am Bundesrat. Und deswegen sage ich den Bürgerinnen und Bürgern, nicht den Kopf in den Sand stecken, nicht frustriert sein über den Ausgang der Bundestagswahl, anpacken, Mitglied werden bei der Freien Demokratischen Partei, so wie das im letzten Jahr über 5000 Bürgerinnen und Bürger getan haben. Herzlich willkommen, machen Sie die Alternative in Deutschland stärker. Heben Sie uns dauerhaft in einen zweistelligen Bereich, weil wenn wir stärker sind, können wir auch stärkere Politiker durchsetzen, meine Sehen. Was die Alternative ist. Wir haben vorgerechnet, dass Bürger und Betriebe nicht nur Steuersenkung und Steuervereinfachung brauchen, sondern auch gesagt, wie das finanziert werden kann. Wir haben vorgerechnet und vorgelegt, wie der Staat sich auf seine eigentlichen Aufgaben konzentrieren kann. Diese Regierung verwechselt hingegen den Schlanken immer noch mit den schwachen Staat. Wir haben klar gemacht, dass wir in der Lage sind, in den Betrieben mehr Selbstbestimmung durchzusetzen. Und in meinen Augen ist das der Lackmustest im gesamten Bereich des Arbeitsmarktes. Ich höre hier gelegentlich, die Freien Demokraten wollten die Gewerkschaften entmachten. Nein, das wollen wir nicht. Ich höre gelegentlich, die Freien Demokraten wollten in Wahrheit den Arbeitnehmerrechten an die Karre. Das wollen wir nicht. Wir wollen nichts anderes, als dass aus der funktionärischen Mitbestimmung, aus der funktionärischen Fremdbestimmung endlich eine echte betriebliche Mitbestimmung wird. Es ist doch nicht einzusehen, dass im Betriebsrat, im Aufsichtsrat eines kleinen Unternehmens die Arbeitnehmer des Betriebes vernünftig mitarbeiten wollen, aber von betriebsfernen Gewerkschaftsfunktionären daran gehindert werden. Da gibt es keinen Grund für, meine Damen und Herren. Dass wenn Mitarbeiter und Unternehmensführung eines Betriebes sich auf etwas verständigt haben, dass dann Angehörige des Tarifkartells, sei es bei der Gewerkschaftsseite, sei es bei den Arbeitgeberverbänden, mit einem Veto das verhindern können, was die vor Ort vereinbart haben. das ist eine Frage auch von mehr Freiheit. Ja, wir wollen mehr Freiheit. Und das heißt auch mehr Freiheit der Arbeitnehmer über ihre Zukunft und die Zukunft ihres Betriebes selbst zu entscheiden. Und das ist in der Tat eine Entmachtung der Funktionäre. Und zwar auf beiden Seiten des Tisches. Denn keine unvernünftige Entscheidung in der Lohn- und Tarifpolitik trägt nicht beide Unterschriften, sondern immer beide Unterschriften. Und deswegen sagen wir, die Verbände, sie müssen an dieser Stelle ein gutes Stück von ihrer Fremdherrschaft abgeben, damit die Menschen vor Ort mehr entscheiden können. Das ist die Freiheit zur Verantwortung. Das ist unsere Freiheit, die wir machen. Sozialversicherungsstrukturreform. Diese Bürgerversicherung kommt ja jetzt. Und das ist in meinen Augen eine wirklich schlechte Nachricht für alle. Das Beste an der Bürgerversicherung ist noch das Wort. In Wahrheit ist Bürgerversicherung eine babylonische Sprachbedeutung. Sie müsste sozialistische Zwangskasse heißen. Dahinter steckt die Idee, ein marodes System, das aufgrund der veränderten Altersstruktur unserer Bevölkerung nicht mehr funktioniert, hält man dadurch am Leben, dass man noch mehr Menschen zwingt, in dieses marode System einzuzahlen und ihre bisher stabilen Altersvorsorge zu beenden. Das mag, meine Damen und Herren, noch einmal Frau Schmidt und Herrn Seehofer eine der schönsten Nächte ihres Lebens bescheren. Ich erinnere mich da sehr genau daran. Ich tue ja immer so, als sei das nur die eine Seite. Ich weiß noch, wie Herr Seehofer nach dieser Verhandlungsnacht und wir nicht mitgemacht haben in der letzten Periode mit Frau Schmidt da morgens um 4 vor den Kameras trat und sagte, es sei einer der schönsten Nächte seines Lebens. Nein, nicht an dieser Stelle, ich bin lieber wach. Jeder soll nach seiner Verfassung selig werden. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass wenn die Strukturreformen vertagt werden, die Beiträge steigen. Die Beiträge sind gestiegen und die steigen weiter. War das nicht eine Jahrhundertreform vor 2 Jahren? Die Halbwertszeit von Jahrhundertreformen, werden Sie noch erleben, wird eines Tages in Monatsfrist gemessen. Bei der Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung ist, wenn es so weitergeht, pleite. Die Überschüsse sind weg. Bei der Rentenversicherung. Die Große Koalition hat eine Anhebung der Rentenbeiträge beschlossen, weil sie in Wahrheit an die wirklich substanziellen Fragen nicht herangeht, nämlich das Thema Eigenverantwortung. Wozu eben dann auch steuerliche Entlastung gehört, weil man sonst als Bürger gar nicht in der Lage ist, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Das ist in Wahrheit all das, was ausgesprochen worden ist. Deswegen bitte ich Sie alle, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, achten Sie nicht nur darauf, was die Große Koalition macht. Achten Sie auch darauf, was Sie nicht machen, was Sie aussprechen. Wo hat es das gegeben, dass eine Regierung gleich am Anfang ins Amt geht mit der Bemerkung, in der Gesundheitspolitik konnten wir uns nicht einigen, deswegen finden Sie dazu auch nichts im Koalitionsvertrag. Ich meine, das ist doch Note 6, 6. Ich meine, eine der wichtigsten Fragen, um Lohnzusatzkosten zu reduzieren, hat man ausgespart. Realsatirisch wird das Ganze, wenn man dann in den Koalitionsvertrag reinschaut und dann liest man, wir sind uns in der Energiepolitik einig. Mit Ausnahme der Kernenergie. Ich meine, sehr geehrten Damen und Herren, wollen wir mal allen ernst sagen, wenn wir über Energiemix reden, dann geht es doch wohl zuallererst mal um die Frage, wollen wir eigentlich modernste Technologie zum Alteisen legen? Wollen wir das eigentlich auslaufen lassen? Ich kenne niemanden in Deutschland, der ein neues Kernkraftwerk bauen will. Aber eines weiß ich. Wenn wir die modernste Nukleartechnologie ausdrücklich bei den Sicherheitsstandards in Deutschland aus rein ideologischen Gründen abwickeln, dann wird erstens unsere Energieversorgung unsicherer, zweitens unser Wohlstand schlechter und drittens geht das auch zu Lasten einer vernünftigen Umweltpolitik. Denn wenn man in unsicheren Regionen dann ausweichen muss, um den Energiebedarf unserer Industriegesellschaft decken zu können, dann ist das doch kein ökologischer Fortschritt. Es ist kein ökologischer Fortschritt, in Deutschland die sichersten Kernkraftwerke abzuschalten vor der Zeit und dafür auf unsicheren Atomstrom in anderen Ländern zu setzen, die sich auf der Geschichte wirklich. Von Familien- und Bildungspolitik gibt. Deswegen ist es richtig, dass wir als Freie Demokraten unseren Kindern, der jungen Generation, die beste Bildung geben wollen. Und deswegen ist es falsch, dass die Große Koalition das gesamte Thema Steinkohlesubventionen mal eben ausgeklammert hat. Meine Damen und Herren, Professor Pinkwart, der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, der letztes Jahr durch den Regierungswechsel dort ins Amt gekommen ist, er weist zu Recht darauf hin, bei der schwarz-gelben Regierung, immerhin in dem Steinkohleland Nordrhein-Westfalen, wird beschlossen, auf unseren Druck hin, Auslaufen der Steinkohlesubventionen. Wir brauchen das Geld für Bildung, für Innovation und neue Technologien. In der Großen Koalition kein Ton dazu. Stattdessen hören wir nebulöse Diskussionsbeiträge zu einem Elterngeld. Ich habe doch gar nichts gegen ein Elterngeld. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der Meinung wäre, dass nicht auch Väter mehr Verantwortung bei der Erziehung der Kinder in unserer gesamten Gesellschaft übernehmen müssen. Wissen Sie, was mich bei der Diskussion stört? Das ist in Wahrheit zweierlei. Erstens sagt man, dass Elterngeld kommt, wie es bezahlt wird, sagt man nicht. Und die Themen, die es bezahlt werden könnte bei der Bildung, Steinkohle, wird man eben ausgeklammert. Und zweitens, was mich fatal dabei ärgert als Liberaler ist, in Wahrheit ist dieses Elterngeld auch wieder eine Form von staatlicher Einmischung, jedenfalls so, wie es gewährt wird, in die persönliche Lebensplanung der Familie zu Hause. Ich bin für Gleichberechtigung und niemand wird mir das bestreiten, aber ich bin dagegen, dass der Staat den jungen Familien sagt, wie sie das zu Hause zu organisieren haben. Wir wollen, dass sie selbst frei entscheiden können. Deswegen müssen sie die Wahlfreiheit haben. Deswegen müssen die Rahmenbedingungen fair sein. Aber der Staat ist nicht der Zensor der privaten Lebensentwürfe. Nicht bei Ihnen, nicht bei mir, bei keinem anderen, meine sehr verehrten Damen. Ich denke, meine Damen und Herren, dass diese Energiepolitik, die diskutiert worden ist, auch ein großes Schlaglicht wirft auf das, was wir an gescheiterter Umwelt- und Energiepolitik der letzten Jahre zu verzeichnen haben. Davon müssen wir uns verabschieden. Wenn Herr Gabriel sagt, es wird von der Bundesregierung fortgesetzt, was Trittin gemacht hat, so ist das in meinen Augen ein kapitaler Fehler, möglicherweise ein historischer Fehler. Ich kann nicht erkennen, dass es klug ist für unser Land, sich in eine große, vielleicht sogar riesengroße Abhängigkeit russischer Energielieferungen zu begeben. Ich kann nicht erkennen, dass das volkswirtschaftlich oder außenpolitisch richtig wäre. Denn, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir alle an guten Beziehungen zu unseren Nachbarn und auch zu Russland interessiert sind, das bestreitet uns doch auch niemand. Soll uns doch keiner damit kommen, wir wüssten nicht über die staatspolitische Verantwortung der Politik und der Parteien. Hier sitzt in diesem Raum der frühere Außenminister und Vizekanzler Klaus Kinkel, Hans-Dietrich Genscher, Walter Schäfer, Klaus Kinkel. Uns muss keiner etwas über Staatsräson beibringen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber es geht um etwas anderes. Es geht um die Frage, ob wir hier nicht zu einseitig auf ein Pferd setzen, das möglicherweise irgendwann, weiß Gott, nicht mehr so diszipliniert und freundschaftlich sich verhält. Es ist ein bemerkenswerter Vorgang gewesen, was hier am Beispiel der Energielieferungen in Richtung Ukraine durchgesetzt werden sollte. Und es ist ein bemerkenswerter Vorgang, wenn Sie die russische Innenpolitik kennen und das, was Wolfgang Merz in seiner bemerkenswerten Rede gesagt hat, unterstreiche ich doppelt und dreifach, was dort mit der liberalen Opposition dort passiert, wozu Gazprom eingesetzt wird. Wir tun gerade so, als sei das irgendein normales Unternehmen. Ich gönne Herrn Schröder jeden Rubel. Herr Schröder, die Rockefeller. Das, was aber nicht geht, Ist das ein ausgeschiedener Bundeskanzler, der immer übrigens noch auf der Gehaltsliste von Ihnen, nämlich Deutschland, steht? Das ist ein ausgeschiedener Bundeskanzler, der auf der Gehaltsliste Deutschlands steht, mal eben quasi zu einem verlängerten Arm der russischen Regierung und des Staatspräsidenten wird. Und ich kann nicht erkennen, dass das Thema Pressefreiheit, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit bei der jetzigen russischen Regierung in ausreichendem Maße in wirklich guten Händen wäre. Die Interessenskollision, über die wir hier reden müssen, das ist das Entscheidende. Ich meine, hier reden die anderen Parteien, man müsse Monopole in der Energielandschaft verhindern. Ja, das ist richtig, das müssen wir. Aber Rainer Bündel hat doch immer und zu Recht darauf hingewiesen. Wo sind denn die Monopole hergekommen? Wie kommt es denn eigentlich, dass in den Kartellen der Energie 85% der Energielieferungen organisiert ist? Das ist doch kein Zufall. Da ist in der letzten Legislaturperiode gegen das Votum des Kartellamts, gegen das Votum der Wettbewerbsbehörde eine Sondererlaubnis von einem Wirtschaftsminister erteilt worden, der jetzt rein zufällig genau bei diesem Unternehmen Platz genommen hat.
Ja.
Herr Müller, der Staatssekretär, der diese Fusion gegen das Kartellamt mit einer Ausnahmegenehmigung zugelassen hat, unterschrieben hat, die Ausnahmegenehmigung, nimmt nach seinem Ausscheiden zufällig bei diesem Unternehmen Platz. Und der deutsche Bundeskanzler außer Diensten, der 4 Wochen vor der Bundestagswahl immerhin als Regierungschef diesem Konsortium einen wirklich veritablen Auftrag unterzeichnet hat, ist keine 4 Wochen aus dem Amt und er wechselt zufällig zu diesem Unternehmen. Wenn es das Wort Geschmäckle nicht gäbe, an dieser Stelle müsste man es erfinden. Beiden größeren Parteien dicht machen wollen, wenn es darum geht, solche Vorgänge anzusprechen. Hören Sie was dazu? Da hört man so ein bisschen Zaghaftigkeit. Aber dass das offen ausgesprochen wird, nämlich dass Interessenskollisionen unanständig sind, das macht nur die Opposition. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, wir werden das auch weitermachen. Und dazu zählt in meinen Augen auch, dass wir aufklären, was an Fragwürdigkeiten jetzt herauskommt. Ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass die Frage der Entführung eines deutschen Staatsangehörigen durch den amerikanischen Geheimdienst in vollem Umfang aufgeklärt werden muss. Da höre ich dann gelegentlich aus den Reihen der beiden größeren Parteien, wollt ihr denn wirklich, dass da alles so rauskommt? Ja! Dass der amerikanische Botschafter zu einem deutschen Innenminister geht, ihm sagt, wir haben da einen deutschen Staatsangehörigen entführt. Wir haben ihn wahrscheinlich auch ein wenig gefoltert. Er war auch höchstwahrscheinlich völlig zu Unrecht überhaupt nur inhaftiert. Wir haben ihn nach Afghanistan entführt und verschleppt. Wir haben dann, als wir gemerkt haben, da ist nichts dran, ihn in einem anderen Land freigelassen. Und jetzt, lieber Innenminister, gib uns bitte dein Ehrenwort, dass du mit niemandem darüber reden willst. Ich stelle mir mal vor, meine Damen und Herren, der deutsche Geheimdienst hätte einen amerikanischen Staatsbürger entführt, verschleppt, misshandelt. Jeder Kongressabgeordnete, die gesamte amerikanische Öffentlichkeit würde auf der vollständigen Aufklärung bestehen, damit Wiederholungen ausgeschlossen sind. Und das werden wir tun. Nicht, weil es eine Auseinandersetzung ist zwischen der Opposition und der Regierung, sondern weil es darum geht, der Rechtsstaat muss von uns verteidigt werden. Und gegen diesen schweigt, wenn weiter die wesentlichen Fragen offen bleiben, dann werden wir im Deutschen Bundestag einen Untersuchungsausschuss in diesem Monat beantragen und auch durchsetzen. Weil es notwendig ist, dass sich so etwas nicht wiederholt. Wir alle kennen die Staatsräson. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wo sind wir und was gewöhnen wir uns in Deutschland? Ein bisschen Folter vielleicht? Das ist die Diskussion, die in den letzten Tagen in Deutschland stattgefunden hat. Mich empört das. Mich empört, wie leichtfertig wir in Deutschland mittlerweile darüber reden, dass eine der Errungenschaften der Zivilisation, nämlich ein absolutes Folterverbot, vielleicht ein wenig aufgeweicht werden soll. Man kann die Freiheit und den Rechtsstaat nicht verteidigen, indem man beides aufgibt. Und deswegen ist es unzulässig, dass deutsche Beamte in ein Foltergefängnis fahren, zurückkommen und sagen, wir haben nicht selbst gefoltert bei der Vernehmung. Aber so ausschließen, dass das gestern dort stattgefunden hat, können wir es auch nicht. Das ist es nicht, was wir wollen. Und deswegen sage ich dazu an alle Bürgerinnen und Bürger, machen Sie auch die Partei stark und stärker, die genau weiß, die Verfassung in unserem Lande ist ein hohes Gut. Und an der Spitze unserer Verfassung steht der Schutz der Menschenwürde. Und jeder, der sich an dieser Menschenwürde politisch vergreift, jeder, der diesen klaren Verfassungssatz in Frage stellt, wird kämpferische Liberale gegen sich stehen sehen. Und ich bin sicher, wir haben die Mehrheit der Bevölkerung an dieser Stelle hinter uns. Dass wir ein klares Programm haben. Und das werden wir weiter vertreten. Manchmal musste auf Parteitagen oder auch bei Königskundgebungen ein Kurswechsel unserer Partei in der Geschichte verkündet werden. Das ist nicht notwendig. Wir halten Kurs. Wir halten Kurs für wirtschaftliche Vernunft. Weil wir wissen, dass Umweltschutz, kulturelle Vielfalt, soziale Gerechtigkeit, all das davon abhängt, dass wir wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. Wir halten Kurs bei einer modernen Bildungs- und Familienpolitik. Und wir halten Kurs bei der entscheidenden Frage der Bürgerrechte, der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit. Es gibt Alternativen. Lassen Sie sich nicht einreden, das, was die große Koalition macht, sei quasi alternativlos. Das stimmt doch gar nicht. Die Mehrwertsteuererhöhung. Es gibt Alternativen dazu. Wir haben es vorgemacht. Mit hunderten von Anträgen im Deutschen Bundestag und einem durchgerechneten Konzept haben wir besonders einen Namen nicht genannt. Wir haben es vorgemacht. Wir können das. Es geht anders. Und was ist das eigentlich für eine Art Kompromissfindung, die Deutschland durchgehen lässt? Vor der Wahl sagt Frau Merkel 2% Mehrwertsteuererhöhung und Herr Müntefering sagt 0%. Dann setzen die beiden sich zusammen und die Kompromissfindung ist 3%. Dass der Kompromiss zwischen 0 und 2 jetzt bei 3 liegen soll, das wird auch nochmal als Randbemerkung in die deutsche Nachkriegsgeschichte eingehen. Aber es ist in Wahrheit vor allen Dingen auch unverantwortlich, wenn man gleichzeitig als große Koalition weiter das Geld ausgibt. Diese große Koalition hat noch, bevor sie irgendetwas für sie, für ihr Leben besprochen und beschlossen hat, als erstes erstmal erklärt, ein Ministerium mehr, zwei Minister mehr, drei parlamentarische Staatssekretäre mehr. Ja, wer anderen im Volke die Sparsamkeit predigt, wer sagt, ihr müsst alle Wasser trinken, der kann nicht weiter selber köstlichen Wein einschicken. Und meine Damen und Herren, deswegen ist es richtig, was Birgit Homburger gesagt hat. Wer von den Bürgerinnen und Bürgern erwartet, dass Freiheit und Verantwortung zusammengehören, dass Eigenverantwortung wieder gelebt werden muss, dass auch dieser Muskel der Eigenverantwortung, der ja verkümmert ist durch staatliche Rundumversorgung, wieder gestärkt wird, der darf als Staat nicht einfach so tun, als ginge ihm das persönlich nichts an. Und deswegen sage ich, wenn die Bundesregierung, Angela Merkel, gleich zu Beginn des neuen Jahres, obwohl sie sowieso schon in der Neujahrsansprache alles sagen konnte, was sie sagen wollte, das sei ihr herzlich gegönnt, eine Anzeigenkampagne startet, wo ein nichtssagender Brief drinsteht, nach dem Motto, wenn wir Fußball-Weltmeister werden, dann haben wir auch einen Wirtschaftsausschuss. das ist uns auch bemerkenswert, dass der deutsche Optimismus für wirtschaftlichen Aufschwung von der Tagesform von 11 Fußballern abhängt. Nein, meine Damen und Herren, wer selber Sparsamkeit sagt, der selber sagt, wir müssen den Gürtel alle enger schneiden, wir müssen mehr für uns selber tun, damit auch für die anderen, die sich nicht selbst helfen können, besser gesorgt sein kann. Wer das will, meine Damen und Herren, der muss als Bundesregierung mit gutem Beispiel vorangehen. Und der kann nicht selber sich Dienstwagen und Ausgaben genehmigen. Und diese Art, dass in Wahlkämpfen mal eben zu Anfang des Jahres Anzeigen geschaltet werden, das kannte ich schon von der letzten Regierung. Und ich habe es damals kritisiert. Diese Verschwendung zu PR-Zwecken von Steuergeldern als Einmischung in Wahlkämpfe habe ich bei der SPD und bei den Grünen kritisiert. Und das haben wir Herrn Müntefeld nicht durchgehen lassen, das werden wir auch Frau Merkel nicht durchgehen lassen. Da gilt derselbe Maßstab bei aller persönlichen Sympathie, gibt es hier mit Sicherheit keinen Rabatt. Wer Deutschland regieren will, wer Deutschland dienen will, der darf nicht mit schlechtem Beispiel vorangehen und das Geld weiter mit vollen Händen beim Staat ausgeben. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Von Herzen, ich bitte Sie von Herzen, dass Sie sich mit dem Programm der Freien Demokraten auseinandersetzen. Überlegen Sie sich, was sonst Ihre Verbündeten sind. So viele sind da nicht mehr. Wer ist denn noch überhaupt in der Lage, auf Freiheit und Verantwortung zu setzen? Früher hieß es bei der Union Freiheit statt Sozialismus. Heute heißt es bei der Union, so sagt Christian Wulff, Freiheit und Sozialismus. Und da ist es ganz gut, dass wir uns als einzige bürgerliche Alternative in Deutschland empfehlen und dass wir Kurs halten. Wir werden unseren Inhalten, den Inhalten, die Sie so zahlreich gewählt haben, uns auch in Zukunft verpflichtet führen. Wir haben bei der Bundestagswahl bewiesen, dass wir mit Ihren Stimmen keinen Unfug machen. Wir haben bei der Bundestagswahl bewiesen, dass wir auch den seltsamsten Angeboten, ich erinnere mich an eine Fernsehsendung mit Herrn Schröder am Wahlabend, widerstehen. Wir haben bewiesen, nach der Bundestagswahl, dass wir Ihre Stimme ernst nehmen und bei den Grundsätzen, die Sie gewählt haben, bleiben. Wir hätten Regierungsposten haben können. Mehr als vielleicht je zuvor. Aber wir haben gesagt, die Erneuerung unseres Landes, der richtige Weg, der Politikwechsel, der ist wichtiger. Die Glaubwürdigkeit. Um die geht es. Und weil wir Ihnen bei der Bundestagswahl gezeigt haben, dass Sie uns vertrauen können, bitte ich Sie von Herzen, uns bei den Landtagswahlen und bei der Kommunalwahl in Hessen, in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Sachsen-Anhalt bei den Landtagswahlen, Ihr Vertrauen erneut zu geben. Und ich bitte Sie, treten Sie ein in die freie, demokratische Partei, die bürgerliche Alternative zu allen anderen Parteien. Sie muss gestärkt werden, sie wird gestärkt mit Ihrer aller Hilfe. Herzlichen Dank, alles Gute für Sie.